Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo liebe Leute beim Telestammtisch. Wir haben für euch wieder eine neue Filmkritik zu einem Film, der am 13. November einen limitierten Kinostart kriegt. Wer ihn da nicht sehen kann, hat dann noch auf Mubi die Chance. Die Rede ist vom neuen Film von Lynn Ramsey, Die My Love. Den besprechen wir jetzt für euch und wir, das sind einmal der Dominik. Hallo Dominik.
Moinsen.
Und meine Wenigkeit, ich bin die Lieder. Ich konnte Die My Love bereits bei der Premiere in Cannes sehen. Das ist schon ein bisschen länger her, darum ist es besser, wenn Dominik euch jetzt den Inhalt zusammenfasst.
Oh ja, weil ich so wahnsinnig gut in sowas bin. Ja, ich habe ihn erst vor etwa einer Woche in der Pressevorführung ganz regulär gesehen, hatte aber schon gehört, dass er 9 Minuten Standing Ovations bekam in Cannes. Kannst du das bestätigen oder hast du nicht mit der Stoppuhr daneben gestanden? Die Frage hätte ich noch.
Weder noch, denn das Ding ist, in Cannes bin ich oft so unter Stress, dass ich aus einer PV rausrennen muss, um noch die nächste zu schaffen. Denn wer da eine Minute zu spät kommt, darüber haben wir lustigerweise vorhin schon gesprochen, der darf nicht mehr rein. Insofern habe ich die Standing Ovations nicht ausgesessen. Daher muss ich das auch einfach nur so vom Hörensagen übernehmen.
Okay, alles klar.
Aber Standing Ovations, so viel kann ich noch dazu sagen, in Cannes sind nicht so selten.
Ja.
Also da ist das auch so ein bisschen so ein Höflichkeitsding, dass man bei der Premiere Standing Ovations gibt. Da kriegt die fast jeder Film.
Ja, ja, das habe ich ja gehört. Das ist ja aber... also anscheinend ist es so ein gewisser Gradmesser auf diesem Festival, wie lange ein Film Standing Ovations kassiert. Also irgendwo ging, glaube ich, mal rum, ich glaube, The Irishman von Scorsese oder Killers of the Flower Moon hatten irgendwie auch so und so viel. Also weiß ich nicht, ich hatte das mal gehört, aber es wird ja immer mal wieder hervorgehoben, oh, so und so viele Minuten in Cannes bejubelt. Naja, anyway, worum geht es? Der neue Film von Lynn Ramsey, eine Romanverfilmung. In den Hauptrollen mit Jennifer Lawrence und Robert Pattinson, die ein Paar spielen, was in ein neues Heim einzieht. Das gehörte ursprünglich seinem verstorbenen Vater, glaube ich. Sie ist zu dem Zeitpunkt, wo sie einziehen, glaube ich, schon schwanger, bekommt dann später das Kind. Und ja, damit fangen dann so ein bisschen die Probleme an, weil sie fühlt sich zunehmend zu Hause eingesperrt und vernachlässigt. Er ist ziemlich eingespannt zeitlich, was den Job angeht etc. Und ja, bei ihr bahnen sich dann nach und nach erst Depressionen an und dann wirklich Verfall, ja, in den nackten Wahnsinn, würde ich mal sagen.
Vielen Dank. Ja, du hast es schon sehr richtig gesagt. Im Grunde geht es um eine... Also um eine postnatale Depression, also eine Depression, die viele Frauen kriegen, wenn sie ein Kind bekommen haben, was angeblich zum Teil mit Hormonen zu tun hat, aber auch einfach durch diese extreme Belastung, auch die radikale Umstellung der Lebensrealität einfach vor und nach dem Kind, die traditionell in unserer Gesellschaft immer noch Frauen wesentlich stärker betrifft als Männer. Und das merkt man ja besonders an dieser Konstellation dieser beiden Protagonisten. Mhm. Sie heißt Grace, er heißt Jackson, dass er sich immer noch weiter in seiner Arbeitsroutine relativ gut zurückziehen kann und sie auf einmal ein völlig neues Leben hat, was nur noch von dem Baby dominiert wird. Und all ihre Pläne, die sie eigentlich hatte, dass sie war ja, glaube ich, dabei, ein Buch zu schreiben, dass all das eigentlich zusammenbricht und immer weiter deterioriert. Und parallel dazu driftet sie dann auch immer weiter in ihre eigene, ja, subjektive Fantasiewelt ab. Und da haben wir ja auch sehr subjektive Szenen und sehr viel Symbolismus und sehr viele allegorische Szenen oder Szenen, die man zumindest als allegorisch interpretieren könnte. Mhm. Wie weit hattest du das Gefühl, bewegt sich die Handlung in der Realität und außerhalb der Realität?
Also der Film ist schon in der Realität verwurzelt, es gibt aber so Ausflüge ins Surreale, besonders das Ende, was auch eines der Kinoplakate schmückt und mich persönlich so ein bisschen an The Witch erinnert hat. Aber der Film ist ja auch über weiteste Strecken, also ich glaube, am Anfang ist er auch nicht unbedingt chronologisch erzählt, oder?
Nee, die Handlung springt immer so ein bisschen hin und her zwischen der Zeit, bevor sie das Kind bekommen haben oder den verschiedenen Stufen ihrer Schwangerschaft. Also man sieht sie dann mal gerade einziehen in das Haus. Ja. Dann, nachdem sie ein paar Monate da schon gewohnt haben und sie hochschwanger ist, dann sieht man sie mit dem Baby. Also ich glaube, diese chronologische Desorientierung ist auch gewollt. Denn Lynn Ramsey geht da schon so ran, dass auch, denke ich, das Publikum irgendwann nicht mehr genau wissen soll, was passiert wirklich und was ist jetzt ihre Fantasie oder ihre Einbildung oder ihre Projektion. Und das übernimmt ja andererseits auch wieder sehr stark die subjektive Perspektive von Leuten, die eine Psychose erleben, nämlich dass Fantasie und Realität nicht mehr klar zu trennen sind.
Ja, und das ist ja auch ein Thema, was Lynn Ramsey durchaus auch schon länger beschäftigt, ne? Also ist ja eine Regisseurin, die jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig massentaugliche Stoffe sich aussucht, sondern eigentlich eher ziemlich unbequemes. Also die hat ja Filme gemacht wie We Need to Talk About Kevin, ne, wo ja auch das Mutterthema auf jeden Fall präsent ist. Oder sie hat auch diesen, ich glaube, A Beautiful Day heißt der, glaube ich, ne, mit Joaquin Phoenix. Ich meine, ja, der war auch von ihr, ne? Der ist auch eher sehr sperrig. Und dahingehend kann man schon mal sagen, Die My Love ist, ja, eben das, was man in den Grundfesten so von Lynn Ramsey kennt, ohne das jetzt negativ zu meinen. Aber es ist definitiv ein Film, der keiner breiten Masse gefallen möchte oder sonst was, entgegen eigentlich seiner Besetzung. Weil wir haben hier eben zwei jetzt schon nicht mehr Jungstars, aber eben Robert Pattinson und Jennifer Lawrence in den Hauptrollen, die man beide zwar auch schon in so Produktionen gesehen hat. Also Jennifer Lawrence beispielsweise bei Mother von Darren Aronofsky. An den musste ich auch öfters denken, du eventuell auch.
Ja, zum Teil, wobei Mother ja noch ganz stark dieses biblische oder christlich-religiöse Element hat, das den prägt. Ja. Da ist sie ja dann mehr so eine abstrakte Marienfigur, während sie hier wirklich eine reale Frau ist. Und das Interessante an der Besetzung von Jennifer Lawrence war ja, dass auch Jennifer Lawrence selber nicht allzu lange vor dieser Rolle ein Kind bekommen hatte. Und es war ihr zweites Kind. Und tatsächlich war das interessant, weil sie auf einer Pressekonferenz sagte, dass sie, während sie die erste Schwangerschaft ganz gut überstanden hat, nach der zweiten in der Tat auch so eine depressive Phase hatte, auch wenn es natürlich nicht so extrem geworden ist, wie wir es auf der Leinwand sehen, aber dass dadurch diese Darstellung und diese Rolle für sie nochmal eine ganz persönliche Ebene auch hatte.
Ja, und für Robert Pattinson glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit Vater geworden zumindest, ne? Also die legen da wahrscheinlich beide dann ein bisschen rein, aber ich würde schon dazu tendieren, dass es in erster Linie Jennifer Lawrence Film ist und dass er auch sehr aus ihrer Sicht erzählt wird auf jeden Fall, ne?
Ja, absolut. Wir haben definitiv von Anfang an bis zum Ende ihre Perspektive. Und gerade diese Subjektivität ist auch das, was diesen Film, finde ich, persönlich so interessant macht, weil es immer noch relativ selten ist, dass wir Filme aus der Position einer geistig labilen Person sehen und dass es nicht dämonisiert wird. Also, dass wir jetzt nicht zum Beispiel sowas haben, so ein Serienkiller-Narrativ oder dergleichen, oder dass alles nur ein Joke ist wie ein Fight Club, sondern dass man das wirklich ernst nimmt und auch sagt, im Grunde hat die Person, die hier psychisch labil ist, eigentlich recht. Im Prinzip ist die Normalität, die sogenannte, das, was total crazy ist, und verrückt zu sein, ist sozusagen eigentlich die normale Reaktion auf eine irrationale Realität.
Ja, kann man sicherlich so betrachten. Mein Problem so ein bisschen bei ihrer Charakterzeichnung war, dass mir so durch den Kopf ging, also ich habe den Eindruck, dass immer, wenn man Frauenfiguren eher mit solchen Themen in den Vordergrund rückt, dass das immer sehr schnell sexuell konnotiert wird. Und das ist bei ihr ja wirklich sehr, sehr stark und letzten Endes auch ein nicht geringer Antrieb für den ganzen Plot und dann eben auch das Verhältnis zwischen ihr und eben Robert Pattinson. Wobei man natürlich sagen muss, das habe ich mich eigentlich dann nie gefragt. Hattest du das Gefühl, dass dieses Verhältnis zwischen ihr und Pattinson und dann auch zwischen ihr und dem Kind, dass da wirklich dass das wirklich liebevoll ist, weil ich hatte das Gefühl, dass die eher da so ein bisschen reingeschlittert sind in diese Elternschaft. Also, dass das welche sind, das wird ja auch in Rückblenden klar, die teilweise sehr ausgiebigen und freimütigen Sex miteinander haben.
Ja,
und
das ist eine Beziehung, die vor allem auf physischer Anziehung basierte, mehr so eine Art Crush oder so ein wildes Verliebtsein, aber nicht unbedingt die Beziehung, der man so eine jahrelange feste Stabilität zuspricht. Ich denke andererseits, dass das auch durchaus ein typisches Szenario ist, dass tatsächlich viele Leute in dieses, oder zumindest viele straighte Paare in dieses Konzept reinschlittern und das Gefühl haben, jetzt haben wir ein Kind, jetzt ist sie irgendwie schwanger geworden, was macht man? Man heiratet. Also, dass man irgendwie das Gefühl hat, das gehört sich jetzt so und eigentlich mag man den anderen ja und dass dieses Nachdenken darüber, naja, ich finde ihn oder sie vielleicht ganz nett, aber ist das genug, um jetzt eine Familie aufbauen zu wollen, dass das oft in den Hintergrund tritt. Und ich denke, dass das auch oft dazu beiträgt, zu dieser postnatalen Depression eben, dass ja auch dieses Narrativ ganz stark existiert, was auch ganz vielen Frauen, die Kinder kriegen, ja immer noch vermittelt wird. Ah, das Kind haben ist so toll, auch wenn du es jetzt vielleicht nicht so super findest, du wirst es lieben, wenn du es hast. Und das wird super und dass ganz viele Frauen, und das ist ein erschreckend großer prozentualer Anteil, merken, sie finden es furchtbar, Mütter zu sein, das Kind am liebsten wieder abgeben wollen, aber das geht nicht. Und du kannst als Mutter ja auch niemandem sagen, dass du dein Kind nicht liebst oder dass du dein Kind vielleicht liebst, aber dich trotzdem gern wieder umentscheiden würdest. Und das sieht man hier sehr deutlich und da sieht man halt auch, wie das passieren kann. Insofern fand ich diese Konstellation durchaus realitätsnah.
Ja, was mich so ein bisschen gestört hat, dass, ich meine, der Film ist ja schon recht lang und er hat jetzt abseits seiner Grundidee, hat er jetzt nicht so wahnsinnig viel Tiefe, finde ich tatsächlich. Also da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft und wie gesagt, bei ihr hatte ich das Gefühl, dass das so ein bisschen teilweise auch auf die sexuelle Komponente reduziert wurde, was vielleicht auch gewollt ist dahingehend, weil bei ihr, und da ist der Film angenehm subtil, er deutet durchaus was an, was so ihre Vergangenheit angeht und warum sie so gepolt ist, sage ich mal, in Beziehungen. Beziehungsweise warum sie wahrscheinlich nicht, dass sie wahrscheinlich nicht mal wirklich eine Idee von einer, sage ich mal, gesunden Beziehung überhaupt mitbekommen hat in ihrer Vergangenheit. Also kannst du verstehen, was ich meine?
Ja. Also das stimmt, da ist Lynn Ramsey wieder sehr gut, dass sie bestimmte Sachen einfach andeutet und ohne da jetzt das zu sehr in den Vordergrund zu rücken. Und dieses Konzept, dass ihr Partner wahrscheinlich zu kindlich, zu naiv, zu verplant ist, um eine vernünftige Beziehung aufzubauen und sie aufgrund vergangener Traumata oder Problematiken einfach nicht dieses Konzept hat. Und es ist ja auch ganz schwer, also in dieser Welt, ich meine, wer hat schon eine gesunde Beziehung? Es ist eher die Ausnahme als die Regel und dann ist es halt auch sehr schwer zu sehen, wie es sein könnte oder zu wissen, wie es sein könnte. Gerade wenn man noch relativ jung ist.
Ja, vor allem sind es dann ja meistens die Beziehungen, wo das alles sehr vordergründig ist, ne? Also das merkt man ja auch dann bei ihnen hier, dass sie eigentlich dann massive Probleme miteinander haben, beziehungsweise vielleicht über unüberbrückbare Differenzen, wie das ja immer so gerne bei Scheidungen heißt. Aber dass sie sich dann so in den Hafen der Ehe flüchten dann auch später, ne, um das letzten Endes auch so nach außen zu repräsentieren. Und das ist ja dann auch Teil ihrer Figur, dass sie das nach außen hin repräsentieren soll, aber das dann förmlich da aus ihr herausbricht. In Hinblick auf Lynn Ramsey muss ich sagen, was mir sehr positiv aufgefallen ist, in Hinblick auf die Regie, dass da wirklich, glaube ich, sehr viel Freiraum gelassen wurde. Also ich hatte wirklich mehrere Male das Gefühl, dass es da Szenen gab, wo Lynn Ramsey wirklich zu Jennifer Lawrence gesagt hat, ja, hier, die Szene habe ich mir in etwa so und so gedacht, aber hier, du hast einen Freiraum und jetzt dreh mal frei. Ne? Also von der Schauspielführung her hatte ich das Gefühl, dass da schon eine besondere Stimme drin war. Also nicht jetzt so eine typische Regie, wie man das kennt, sage ich mal.
Ja, ich denke, dass Lynn Ramsey definitiv dieses Talent hat, aus Schauspieler und Schauspielerinnen ganz besondere Darstellungen rauszuholen, die auch so eine Authentizität und so eine organische Kraft haben, wie man sie selten sieht. Also ich fand auch, dass das definitiv eine der besten Darstellungen von Jennifer Lawrence war. Zumindest, was ich von ihr gesehen habe, war das für mich definitiv eine. Und ich denke, du hast ja schon gesagt, dass dieser Film sehr, sehr stark auf sie fokussiert ist. Also es ist definitiv ihr Film und dadurch lebt er auch durch diese Performance.
Ja, und die bleibt auch wirklich im Gedächtnis. Also da kann ich mich anschließen. Jennifer Lawrence halte ich eigentlich für eine ziemlich gute Schauspielerin. Also die hat sich sehr schnell von diesem Panem-Image emanzipieren können und hat ja dann auch schnell eben solche Sachen dann gemacht wie Mother, über die man sicherlich diskutieren kann. Aber schauspielerisch hat die schon abgeliefert. Und ich sag's aber wirklich, ich glaube, ich habe die noch nie so erlebt wie in diesem Film hier. Die lässt hier wirklich alles aus sich heraus schauspielerisch. Es ist zwar jetzt ein bisschen klischeehaft, aber man kann wirklich sagen, die spielt sich hier wirklich die Seele aus dem Leib. Robert Pattinson ist dahingehend dann eher so ein gewisser Stichwortgeber für sie, würde ich sagen. Da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr Raum, also ein bisschen mehr Ausgeglichenheit gewünscht. Das liegt aber eben, glaube ich, auch an der Perspektive, aus der das erzählt wird. Und das ist nun mal rein ihre Subjektive. Und da schwingt natürlich auch bei Lynn Ramsey eine gewisse Subjektivität mit, die dem Ganzen aber trotzdem durchaus gut zu Gesicht steht. Ja, nee, also da waren wirklich Szenen drin, die werden mir definitiv im Gedächtnis bleiben. Und man muss sagen, also da gebührt ihr ja auch schon Anerkennung für, weil das sind, also mal angenommen, sie hätte vor 10 Jahren diese Rolle gespielt, das hätte auch durchaus eher karriereschädigend sein können, ne?
Ja, und da wir gerade von guten Darstellenden sprechen, hier sollte man noch unbedingt erwähnen, Sissy Spacek und Nick Nolte, da gefiel mir besonders Sissy Spacek sehr gut, auch weil sie, genau wie bei der Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Konstellation ist es in dem Film hier so, dass die Frauen sozusagen die etwas gehaltvolleren Rollen haben. Also da ist auch mehr da, was man spielen kann. Aber Nick Nolte und Sissy Spacek spielen hier ihre Schwiegereltern. Und gerade in ihrer Schwiegermutter findet sie so eine Figur, die so ein bisschen mit ihr auf einer Wellenlänge liegt, aber dann den Film verlässt, bevor sich daraus mehr entwickeln kann. Und das fand ich auch eine sehr interessante und sehr ergiebige Konstellation, weil gerade ja auch sonst oft dieses Klischee ist, oh, Schwiegermutter so schlimm für die Frau, aber dass hier gerade sie da eine Verbündete findet oder zumindest eine Verbündete sich abzeichnet.
Ja, auch mit Nick Nolte's Figur, ne? Da gibt es ja Rückblenden, wo man dann sieht, dass sie irgendwie zu dem auch ein gewisses Verhältnis aufgebaut hat. Also das ist ja eigentlich der Vater von Robert Pattinsons Figur. Ich habe aus irgendeinem Grund, habe ich im Film selber nicht geschaltet, dass das Nick Nolte ist.
Ja, also, das, man spricht ja nur für ihn.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe den, also ich meine, den sieht man ja auch nicht mehr so häufig. Der hat ja mittlerweile auch ein stolzes Alter jetzt. Ich hätte ihn jetzt eigentlich nur noch im Kopf aus dem fürchterlichen Til Schweiger Honig im Kopf Remake. Und ansonsten wurde es da ein bisschen dünn in den letzten Jahren. Aber Sissy Spacek hat man ja auch wirklich ewig nicht gesehen, habe ich das Gefühl. Und ja, von der hätte ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Also das sind halt alles so Randfiguren, auch Lakeith Stanfield, auch wenn der noch ein bisschen mehr Funktion für den Plot hat. Ich muss jetzt allerdings sagen, dass ich den mit fast 2 Stunden doch ein bisschen lang fand, tatsächlich. Also für das, was er aussagen will. Und irgendwann ist Lynn Ramsey auch an einigen Stellen ist sie angenehm subtil, hatten wir ja schon gesagt, aber an anderen fand ich es dann manchmal vielleicht doch ein bisschen zu offensiv. Also wenn dann nach 1,5 Stunden wirklich geäußert wird, dass sie halt eben unter einer postparentalen Depression leidet, also wenn das halt wirklich direkt ausgesprochen werden muss von
das
jemandem.
Das war definitiv zu much, da gebe ich dir absolut recht. Das hat mich auch gestört, wo ich dachte, okay, wir wissen es alle, das jetzt verbal zu sagen, das macht es so ein bisschen kaputt.
Ja, also nicht jetzt dramatisch, aber da hätte man dem Publikum, glaube ich, ein bisschen mehr zutrauen können. Und das wundert einen schon bei dieser Art von Film, wo man ja nicht das Gefühl hat, dass der einem jetzt wahnsinnig was diktiert. Wobei man muss sagen, so von der Inszenierung her hat der teilweise auch sehr eigenwillige Ausfälle, was vor allem das Sounddesign angeht, ne? Sind dir die so aufgefallen?
Ja, das ist so ein sehr sonores, sehr experimentelles Sounddesign. Ich fand das aber interessant und ich fand, es hat auch sehr gut zur Kamera gepasst. Also Seamus McGarvey hat die Kamera gemacht und diese wirklich einerseits grobkörnigen, aber auch sehr farbintensiven, sehr kontraststarken Bilder, das hat für mich so eine Art Metapher dargestellt zu ihren Gefühlsschwankungen.
Ja, der Film wurde dahingehend ja auch dann von der Farbgebung auch immer düsterer, hatte ich den Eindruck, ne, im Verlauf. Generell von der Farbpalette her, das ist natürlich da auch sehr metaphorisch auch zu lesen. Ich hatte vor allem, also beim Sounddesign, da habe ich mich wirklich an mehreren Stellen fast schon erschrocken. Vor allem am Anfang wird ja wirklich auch mit harten Kontrasten auf der Tonspur gespielt. Also der fängt eigentlich relativ gediegen an und dann gibt es wirklich einen Ausfall mit Punkrock-Musik. Eine Szene mit Sissy Spacek ist mir vor allem auch sehr im Gedächtnis geblieben, was wahrscheinlich auch so ihre Wahrnehmung durch den Hormonhaushalt bedingt darstellen soll, wo sie mit ihr, also mit ihrer Schwiegermutter in der Küche sitzt, dann glaube ich auch da schwanger ist. Und dann die Fliegen, die da rumsurren, dass sie die irgendwie besonders laut auf der Tonspur wahrnimmt. Das fand ich sehr, sehr eindrücklich. Also sowas erlebt man auch in so einer Art von Film nicht allzu häufig, hatte ich das Gefühl. Weil der ist ja über weite Strecken schon eher ziemlich ruhig und gediegen gewesen, ne?
Ja, aber doch immer wieder so eine Ausfall ins Experimentelle und Surreale. Ja. Gibt es denn für dich noch ein wichtiges Element der Inszenierung, das du ansprechen möchtest, bevor wir langsam uns in Richtung Fazit bewegen?
Soweit wüsste ich jetzt eigentlich nichts mehr. Ich hatte ja schon zu dir gerade im Vorgespräch gemeint, dass ich das ja ganz lustig gefunden hätte, wenn man statt Jennifer Lawrence Kristen Stewart gecastet hätte und wir dann praktisch eigentlich eine Arthouse-Fortsetzung von Twilight hätten bekommen können.
Ja, und das ist eigentlich auch so ein Ding an diesem Film, dass das so einer der Filme ist, die eigentlich da anknüpfen, wo andere Filme das Happy End haben. Und der so ein bisschen nachhakt, was passiert eigentlich, wenn man das Happy End jetzt weiterspinnen würde. Und das ist dann vielleicht genau das Gegenteil von Happy.
Ja, so vom Effekt her hat mich das so ein bisschen erinnert an, es gab mal, ich weiß gar nicht, das ist auch jetzt schon wirklich einige Jahre her, aber es gab ja noch mal ein Ehedrama mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio, den Hauptrollen besetzt von ihrem damaligen Ehemann Sam Mendes oder inszeniert von Sam Mendes. Und das war ja auch so wie so ein, ja, eigentlich eine geistige Fortsetzung zu Titanic. So ein Was wäre, wenn sie beide überlebt hätten und dann an dem Punkt landen, wo sie sich komplett auseinanderleben, ne?
Ja, das war Revolutionary Road.
Genau. Zeiten des Aufruhrs, glaube ich, in Deutschland, aber sehr empfehlenswert. Also das muss man ganz klar sagen, das hier ist kein Film für die breite Masse, das will der auch gar nicht sein. Der ist in erster Linie eine Spielwiese, sowohl für die Regisseurin als auch für die Darstellerinnen, Darsteller, insbesondere halt wirklich für Jennifer Lawrence, bei der ich mir durchaus vorstellen könnte, dass sie hier irgendwie auch nächstes Jahr award-technisch eine Rolle spielen könnte. Wie siehst du das?
Absolut. Also es ist eine wahnsinnig krasse Darstellung. Es wäre nicht verfehlt. Und ich denke auch so eine Darstellung, die Oscars gerne belohnen würden. Also absolut möglich.
Ja. Es ist natürlich vielleicht auch so ein bisschen typisch, aber Jennifer Lawrence hat ja immer mal wieder so Ausflüge auch schon ins Arthouse-Metier gemacht. Also das ist jetzt nicht so, die ist jetzt nicht so der typische Young Adult Star, der jetzt mal zeigen will, dass er schauspielern kann, indem er jetzt mal irgendwie einen anderen Stoff sich irgendwie zumutet. Also ich bin gespannt, ob sie da eine Rolle spielen wird. Robert Pattinson jetzt eher nicht, aber die haben sich gut die Bälle zugespielt. Ja, sind beide jetzt nicht gegen den Strich besetzt, aber also ich bin sehr gespannt, was da kommen wird. Und Jennifer Lawrence kann sich da, glaube ich, durchaus Chancen für ausrechnen und es wäre auch absolut verdient.
Also von mir gibt es auch definitiv eine klare Empfehlung für Die My Love. Stark gespielt, spannend inszeniert und ein bis jetzt sehr vernachlässigtes Thema aus der Sicht einer Regisseurin mit einer hervorragenden Schauspielerin und auch das Drehbuch von Edna Walsh und die Vorlage sind ebenfalls von Frauen geschrieben. Also ein Film, der sehr von der weiblichen Perspektive geprägt ist, was hier auch zu der Authentizität in meinen Augen zumindest sehr beiträgt. Also ganz klare Empfehlung von mir. Für mich war das einer der stärksten Filme im Wettbewerb von Cannes, der dieses Jahr schon sehr stark insgesamt eigentlich war.
Ja, man sollte noch erwähnen, am Drehbuch hat zum Beispiel auch Alice Birch mitgewerkelt, die ja auch schon Skripte geschrieben hat zu Filmen wie beispielsweise Lady Macbeth oder The Wonder auf Netflix, die ja auch sehr weiblich zentriert sind, aber auch eher in ja unbequemeren Sujets unterwegs sind. Gerne in die Besprechung zumindest zu Das Wunder reinhören. Ansonsten ja, von mir durchaus insgesamt auch eine Empfehlung, wenn auch mit Einschränkungen. Das ist kein einfacher Film, der macht es seinem Publikum auch nicht einfach, ist aber schon sehenswert auf seine Art und bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis wegen der Performance von Jennifer Lawrence, die hier wirklich alles aus sich herausgeholt hat, schauspielerisch. Und das sollte man schon anerkennen.
Ja, und das war's von uns vom Tele-Stammtisch. Wie gesagt, Die My Love ab dem 13. November im Kino und danach auf Mubi. Uns vom Tele-Stammtisch findet ihr überall, wo es Likes gibt. Natürlich sollt ihr euch uns auch gerne auf unserem Discord-Server begleiten, folgen, kommentieren. Wir sind auf Instagram, auf Spotify. Wir sind überall. Also hört wieder rein, was wir sonst noch zum Kino zu sagen haben. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Dominik. Verabschiede mich von euch. Ich bin Lieder und das Schlusswort gebührt dem Kollegen Dominik.
Ich bin auch raus. Macht es gut.